Justiz ist fehlbar. So fehlbar wie Menschen, die als Polizisten, Anwälte oder Richter arbeiten und wie Zeugen, die vor Gericht aussagen. Immer wieder kommt es daher zu Fehlurteilen. Mein heutiger Fall dreht sich um einen Mord im Jahr 2001 und einen jungen Mann, der fest davon überzeugt ist, dass er zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Doch die Beweise scheinen gegen ihn zu sprechen. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich versuche immer, es hinzubekommen, dass ich nichts von deinem Fall mitbekomme. Und das hat diesmal wieder sehr gut funktioniert, weswegen ich sehr, sehr gespannt bin und ich kann es gar nicht erwarten, bis du gleich loslegst.
Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns die Videos der Prozesse an, Überwachungsvideos, lesen verschiedene Artikel und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Mein heutiger Fall, der war sehr, sehr stark in den Medien vertreten, weswegen auch die Prozesse alle mitgefilmt wurden. Das heißt, ich hatte einige Stunden an Material, die ich mir dazu reinziehen konnte. Und all die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Laura, heute starte ich in meinem Fall mit einer Frage an dich.
Mhm.
Und ich bin ganz gespannt, was du darauf antwortest, weil ich hätte das selbst gar nicht einschätzen können. Ich habe eine Studie gefunden, die sich damit beschäftigt, wie viele Menschen zwischen 1989 und 2012 in den USA zu Unrecht verurteilt wurden. Kannst du einschätzen, wie viele Menschen das sind?
Puh, schwierige Frage, weil natürlich ist die Dunkelziffer wahrscheinlich sehr viel höher.
Ja.
Aber, ach Gott, ich blamier mich jetzt bestimmt, aber ich schätze jetzt einfach mal so vielleicht 200.
Da liegst du falsch. Also die Zahl ist schon ein ganz schönes Stückchen höher. Das sind insgesamt 891 Fälle.
Oh, okay, krass.
Von Menschen, die oftmals dann auch erst nach Jahrzehnten wieder freigelassen wurden. Und 101 der Opfer von Fehlurteilen, die wurden sogar zum Tode verurteilt. Das heißt, sie haben in der Zeit auf ihre Hinrichtung gewartet.
Boah, das ist total heftig.
Insgesamt wurden 1989 in den USA demnach mehr als 2000 Personen zu Unrecht verurteilt. Und das sind ja nur diejenigen, von denen man heute auch weiß, dass sie unschuldig sind, weil wie du schon sagst, die Dunkelziffer, die ist wahrscheinlich viel, viel höher.
Mhm.
Und ich habe mich im Rahmen meines heutigen Falls ein bisschen damit beschäftigt, also mit Fehlurteilen und bin da auf einen Artikel gestoßen, der da verschiedene Gemeinsamkeiten dieser quasi behandelt. Und ich fand das sehr, sehr interessant, deswegen möchte ich das unbedingt mit euch teilen. Auffällig ist, dass fast jeder zweite Betroffene ein angeblicher Mörder war. Also in jedem zweiten Fall ging es um Mord.
Okay, das finde ich krass. Ich habe irgendwie gedacht, dass da auch viel mehr dabei sind, was vielleicht so Raub angeht oder solche Verbrechen. Also ist ja schon heftig, dass da so viele Mordanklagen dabei sind.
35% waren übrigens Sexualstraftaten, wie unter anderem Vergewaltigung. DNA-Untersuchungen führten allerdings in 37% der Fälle zur Aufhebung der Urteile. Da ging es dann meist eben um Fälle, die bereits etwas älter sind. Das spricht ja auf jeden Fall schon mal dafür, dass die DNA-Analysen inzwischen häufiger Fehlurteile verhindern werden. In jedem zweiten Fall hatten für die Fehlurteile falsche Anschuldigungen, auch unter Eid, eine Rolle gespielt. 43% der Justizopfer waren von Augenzeugen falsch identifiziert worden. Bei 42% konnten außerdem Amtsvergehen aufgedeckt werden. Bei 16% kam es sogar zu falschen Geständnissen, darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen. Das ist übrigens häufiger bei Jugendlichen oder geistig zurückgebliebenen Angeklagten der Fall. Einige Verurteilte waren auch fälschlich von Mitangeklagten beschuldigt worden. Und wie du bereits gesagt hast, die Dunkelziffer der Menschen, die eben wirklich Opfer der Justiz wurden, die ist wahrscheinlich nochmal um einiges höher, als wir es bis jetzt wissen. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen?
To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, Telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so.
Und das kann ja wohl jeder gut gebrauchen. Also wir beide nutzen das ja oft zum Beispiel, wenn wir am Reisen sind und unsere aktuellen Trash-TV-Folgen streamen wollen.
Ja, essentiell auf jeden Fall. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen und das schon ab 8,99 Euro im Monat. Und man kann monatlich zwischen den 12, 17 und 27 GB wechseln, je nach Bedarf, was ich persönlich besonders praktisch finde.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. Und was wir zwei, Sarah, ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die AllNetFlat und das Wi-Fi-Calling. Und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier NeukundInnen wieder aufgepasst. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes. Und ich würde sagen, mit diesen Facts im Hinterkopf starten wir dann mal in meine heutige Folge.
Sehr, sehr gern.
Unser heutiger Fall findet vom 31. Oktober auf den 1. November 2001 in Columbia, Missouri statt. Es ist eine warme, klare Nacht. Obwohl es schon Mitternacht ist, liegt die Temperatur noch immer bei 15 Grad. Kent Heithold, Sportredakteur der Columbia Daily Tribune in Columbia, ist noch am Arbeiten. Er wird beschrieben als ein freundlicher, gelassener Zeitgenosse, der seinen Job und sein Team über alles liebt. Er ist dort in einer Führungsposition und gilt als sehr hilfreicher und sehr liebenswerter Chef. Das heißt, er unterstützt unter anderem seine Teammitglieder immer mit absoluter Hingabe. Bei den Erinnerungen an Kent Heithold oder Heidi, wie er oftmals genannt wurde, geht es aber meist weniger um seinen Job oder um das Schreiben, als vielmehr um seine Persönlichkeit. Der 48-jährige Mann mit runder Brille und breitem Grinsen wird oftmals als Gentle Giant, also als sanfter Riese, bezeichnet. In den frühen Morgenstunden des 1. November 2001 ist dieser sanfte Riese noch im Büro der Columbia Tribune. Er macht mal wieder Überstunden. Um 2.08 Uhr genau schaltet er seinen Computer dann endlich aus und möchte Feierabend machen. Seine Frau und seine zwei Kinder im Teenie-Alter, die würden schon längst schlafen und für ihn wäre es jetzt auch Zeit, endlich mal ins Bett zu kommen. Kurz nachdem er seinen Computer ausgeschaltet hat, verlässt er dann den großen Gebäudekomplex. Er geht über den großen Parkplatz von Tribune bis hin zu seinem Wagen. Der Parkplatz ist gut ausgeleuchtet und dafür verantwortlich sind nicht nur die Laternen, sondern auch ein sehr hell scheinender Vollmond. Mit etwa 1,95 Meter und guten 130 Kilo ist er kaum ein leichtes Ziel für einen Überfall. Doch das wird ihn in dieser Nacht nicht schützen. Als er vor seinem Wagen steht und einsteigen möchte, verspürt er plötzlich einen dumpfen Schlag auf den Schädel. Kent geht zu Boden, weiß nicht, wie ihm geschieht. Dann geht alles ganz schnell. Gegen etwa 2.20 Uhr kommen zwei weitere Mitarbeiter der Tribune aus dem Gebäude. Shauna Orange und Jerry Trump. Die beiden arbeiten bei der Tribune als HausmeisterInnen. Als sie auf den Parkplatz treten, erblicken sie zwei weiße Männer, die auf der Fahrerseite von Kent Heitholds Auto stehen. Einer von ihnen brüllt, hier draußen ist jemand verletzt, Mann. Anschließend verschwinden die beiden dann aber durch eine angrenzende Gasse. Shauna und Jerry eilen zu Kents Auto. Dieser liegt neben seinem Wagen in einer immer größer werdenden Blutlache. Die Arme von sich gestreckt und völlig leblos. Er ist offensichtlich schwer verletzt. Schnell informieren die beiden deswegen dann andere Tribune-Mitarbeiter über den Vorfall, jemand solle den Notruf wählen. Und dies geschieht dann um 2.26 Uhr. Als der Krankenwagen und die Polizei dann eintreffen, können sie aber nur noch Kent Hightols Tod feststellen. Und die beiden Männer sind bereits über alle Berge. Shauna sagt der Polizei, sie habe einen der Männer wirklich gut gesehen. In den Monaten nach dem Mord fertigt sie daher mit Skizzenkünstlern ein Phantombild des Mannes an. Sie beschreibt ihn als muskulös, mit blonden Haaren und Anfang 20. Jerry, der andere Augenzeuge, sagt der Polizei, er könne keine detaillierte Beschreibung der Männer abgeben. Alles, was er gesehen hätte, wäre, dass die beiden weiß gewesen wären und in ihren 20ern. Einer der beiden trug eine Baseballkappe, die er so weit nach hinten geschoben hatte auf seinem Kopf, dass er eben sehen konnte, dass der Mann blond war. In einem ergänzenden Interview mit der Polizei berichtet er dann, dass er sich nicht sicher sei, ob er die beiden Personen wieder identifizieren könnte, wenn er sie nochmal sehen würde. Die Gesichtszüge der beiden Männer hätte er nämlich gar nicht erkennen können. Mein erster Gedanke war damals übrigens, ob es dort Überwachungskameras gibt. Mhm. Davon wäre ich normalerweise ausgegangen, aber davon war nirgendwo die Rede. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass dort keine angebracht waren.
Ja.
Aber die Polizei kann am Tatort einige physische Beweise sicherstellen. Darunter zunächst nicht identifizierte Fingerabdrücke in und auf Kent Auto und ein Haar, das nicht zu Kent gehörte, aber in seiner Hand gefunden wurde. Am Tatort werden außerdem zwei Paar blutige Schuhabdrücke gefunden. Um und unter dem Wagen wurden Arbeitsunterlagen gefunden, die Highschool- und College-Basketballprogramme betrafen. Im Auto gefundene Beweise deuten darauf hin, dass die Autotür von Kent zum Zeitpunkt des Angriffes offen war. Später wurde sie dann wieder geschlossen. Kent Hightols Uhr und Schlüssel fehlen, seine Brieftasche hingegen wird im Auto gefunden. Aber all das bringt die Ermittler zunächst auch nicht weiter. Sie hören sich dann eben bei der Tribune um und sprechen mit den Leuten, die Kent als letztes gesehen haben. Schon bald stellen sie fest, wer die allerletzte Person war, die Kent Hightold lebend gesehen hatte, und zwar Michael Boyd. Bei dem Mann handelt es sich um einen Arbeitskollegen von Kent. Ebenfalls ein Sportjournalist in Teilzeit, der unter Aufsicht von Kent Hightold arbeitete. Noch in der gleichen Nacht, gegen 4 Uhr, wird dieser dann auch befragt. Eine erneute Befragung findet am 1. November 2001 gegen 23.45 Uhr statt. Michael Boyd berichtet, dass er das Tribune-Gebäude gegen 2.10 Uhr verlassen habe. Also ungefähr zur gleichen Zeit wie Kent. Michael hätte etwa 2 bis 3 Minuten in seinem Auto gesessen, bis sein Radio eingestellt war, und dann habe er Kent Hightold gesehen, wie er das Gebäude ebenfalls verlassen hätte. Daraufhin wäre er dann zu dessen Auto vorgefahren und die beiden hätten sich dann 3 bis 5 Minuten lang noch kurz unterhalten. Gegen 2.20 Uhr hätte Michael den Parkplatz dann verlassen. Im Rückspiegel hätte er noch gesehen, wie Kent in sein Auto einstieg. Er habe niemanden auf dem Parkplatz oder irgendetwas anderes Verdächtiges gesehen. Allerdings, und das kann ich an dieser Stelle direkt schon mal sagen, sind seine Aussagen teilweise sehr widersprüchlich. Seine Aussagen unterscheiden sich aber nur in ganz kleinen, relativ unwichtig erscheinenden Details. Einmal sagt er, er wäre ausgestiegen für die Unterhaltung. Ein anderes Mal sagt er, er hätte einfach nur sein Fenster runtergekurbelt und wäre in seinem Wagen sitzen geblieben. Einmal sagt er, er hätte gesehen, wie Kent in sein Auto einstieg. Ein anderes Mal berichtet er, er hätte gesehen, dass die Rücklichter aufleuchten. Doch auch das bringt die Ermittler nicht wirklich weiter. Michael Boyd wird relativ schnell ausgeschlossen als Täter und auch nicht genauer unter die Lupe genommen. Das heißt, er gilt nie als Person of Interest in diesem Fall. Der Mord an Kent Hightold bleibt ungelöst. Obwohl mehreren Hinweisen nachgegangen und gegen verschiedene Personen ermittelt wird, kommt es zunächst zu keinem Durchbruch in dem Fall. Der Fokus bei den Ermittlungen liegt hierbei aber auch ganz klar auf den beiden Jugendlichen, die Jerry und Shauna beschrieben hatten. Die Ermittler möchten diese unbedingt ausfindig machen. Doch das wird ihnen für einen ziemlich langen Zeitraum nicht gelingen. 2 Jahre später, im und um den Oktober 2003, ist der Fall noch immer ungeklärt. Und in dieser Zeit erscheinen dann einige Artikel über den ungelösten Mord an Kent Heithold in verschiedenen Zeitungen. Unter anderem auch wieder in der Columbia Daily Tribune, die ihrem einstigen Mitarbeiter gedenken möchten. Der 19-jährige Charles Erickson bekommt einen dieser Artikel in die Hände. Und das macht etwas mit ihm. Er beginnt zu grübeln. Beginnt sich zu fragen, ob er etwas mit diesem Verbrechen zu tun hatte. Beginnt von dieser Nacht zu träumen. Wenn auch nur in Fetzen. Der 31.10.2001. Nun aus der Sicht von Charles Erickson. Charles Erickson wird oftmals nur Chuck genannt und deswegen werde ich das im Folgenden auch so beibehalten, und sein Kumpel Ryan Ferguson waren damals zusammen unterwegs. Die beiden besuchten damals die gleiche Highschool und waren gute Freunde. Zusammen waren sie an diesem Abend im By George, einem Club, der sich nur wenige Blocks von der Tribune entfernt befand. Die beiden feierten Halloween. Chuck war stark betrunken und sein Freund Ryan Ferguson war Fahrer und genehmigte sich daher nur ganz wenig Alkohol. Chuck kann sich nicht einmal mehr an das Verlassen des Clubs erinnern. Für ihn ist diese Nacht ein schwarzes Loch. Und genau deswegen überlegt er eben, ob er in dieser Zeit etwas getan hat, an das er sich nicht mehr erinnern kann. Ende des Jahres 2003 teilt Chuck diese Vision das allererste Mal. Er habe traumähnliche Erinnerungen daran, dass er und Ryan Kent Heithold ermordet haben könnten. Ryan Ferguson ist schockiert. Sie hätten rein gar nichts mit dem Mord an diesem Mann zu tun. Doch Chuck lässt das einfach nicht los. Er spricht später auch mit weiteren Freunden über seine traumartigen Visionen. Und einer von ihnen meldet das Gespräch dann letztendlich der Polizei. Und die Polizei, die kontaktiert Chuck daraufhin dann im März 2004. Die Befragung von Chuck findet am 10. des Monats statt und das Ganze wird auf Video festgehalten. Eine Aufnahme, die übrigens später ziemlich beanstandet wird, aber da kommen wir dann im Laufe der Folge nochmal zu. Die Art und Weise der Befragung ist auf jeden Fall mehr als kontrovers, das kann schon mal gesagt sein. Von Beginn an sagt Chuck, dass er eigentlich gar nichts weiß. Ich kann mich nicht erinnern, sagt er immer und immer wieder, und er wirkt dabei ziemlich verwirrt. Der Officer signalisiert ihm recht schnell, dass er aufhören soll zu sprechen. Hebt die Hände hoch und sagt, er würde jetzt reden. Chuck solle einfach mal nur zuhören. Der Officer würde hier nicht mit ihm sitzen und seine Zeit verschwenden. Dann sagt er ihm, mit dem Finger auf ihn zeigend, dass er in der Klemme stecken würde und dass Ryan sich darum überhaupt nicht scheren würde. Er rollt seinen Stuhl ein Stückchen näher zu Chuck, setzt sich also genau vor ihn und sagt, "You better start thinking very clearly, because it's you that is on the chopping block." Also du denkst jetzt besser ganz genau nach, denn du bist es, der auf der Abschussliste steht. Er sagt weiter, was ich hören möchte, ist, was genau Ryan dir gesagt hat. Denn das bringt dich in eine Position, in der du nicht allein für das verantwortlich bist, was Kent zugestoßen ist. Dann fragt er ihn, wessen Idee war es denn, an Geld für Drinks oder Dope zu kommen? Chuck sagt, er wollte heimgehen. Es wäre Ryans Idee gewesen. Der Ermittler bringt ihn im Verlauf der Befragung dann auch wieder auf die Tatnacht und den Tathergang zurück. Möchte noch einmal von ihm wissen, wie oft er den Mann denn auf den Kopf geschlagen hätte. Nur einmal insgesamt, antwortet Chuck. Der Ermittler fragt ihn dann, ob er nicht öfter zugeschlagen hätte. Und Chuck antwortet, nein. Der Ermittler sagt ihm daraufhin dann aber, dass das Problem sei, dass sie wüssten, dass Kent Heithold mehr als nur einmal geschlagen wurde. Chuck antwortet daraufhin, dass er ihn nur einmal geschlagen hätte. Da Dann geht der Ermittler zu der Strangulation über. Sie wussten, dass Kent Heithold zunächst niedergeschlagen und dann erdrosselt wurde. Und sie wussten auch, mit was er erdrosselt wurde. Und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass genau solche Details eben oftmals zurückgehalten werden, da sowas dann eben dafür sorgt, dass Falschaussagen oder Geständnisse eben erkannt werden.
Ja, ganz genau.
Chuck antwortet dem Ermittler dann mit einem Shirt. Doch der Ermittler verneint das. Dann eben mit einem Gummizug oder etwas aus Kents Auto, antwortet Chuck. Der Ermittler sagt ihm daraufhin, dass sie sicher wissen, dass Kent Heithold mit dem Gürtel aus seiner eigenen Hose erdrosselt wurde. Chuck reagiert darauf ziemlich überrascht. Das heißt, es wirkt in diesem Moment nicht so, als könnte er sich da irgendwie dran erinnern. Der Ermittler möchte dann auch von ihm wissen, ob er seinen Freund denn mit einem Gürtel oder einem Strick oder irgendetwas in der Hand gesehen habe. Aber auch dazu kann Chuck nichts sagen. Also diese ganze Nacht ist für ihn wirklich ein einziges schwarzes Loch. Um seine Erinnerungen aufzufrischen, bringen die Ermittler Chuck dann auf den Parkplatz, also zurück zum Tatort. Und auch diese Fahrt wird auf Video festgehalten. Als sie auf den Parkplatz fahren, möchte Chuck wissen, wo genau es geschah. Die Ermittler zeigen es ihm. Den genauen Parkplatz, auf dem Kents Wagen stand. Aber auch das hilft ihm nicht auf die Sprünge. 4 Stunden später rückt dann auch Ryan Ferguson ins Visier der Ermittler. Dieser ist gerade auf dem Weg nach Hause in seinem Wagen unterwegs. Und dann fällt ihm plötzlich ein Auto in seinem Rückspiegel auf. Die 2 Männer in dem Wagen fordern ihn auf, rechts ranzufahren, und das tut er. Die beiden stellen sich als Ermittler vor und sagen Ryan, dass er mit ihnen kommen soll. Auf der Rückbank des Wagens weiht der Ermittler Ryan dann ein, und der hat natürlich keine Ahnung von irgendetwas. Und wirkt auch total schockiert darüber, dass er jetzt über genau diese Thematik mit Ermittlern sprechen muss. Er sagt dann auch, dass wenn Chuck wirklich etwas mit dem Vorfall zu tun hat, dann hat er das mit jemand anderem getan und nicht mit ihm. Doch der Ermittler sagt ihm, dass er ja wüsste, dass Ryan Chuck heimgefahren hat in dieser Nacht. Deswegen würde das gar nicht möglich sein. Ryan wirkt sehr, sehr aufgelöst und fühlt sich auch ein kleines bisschen angegriffen, was man in dieser Situation ja auch gut nachvollziehen kann. Und der Ermittler, der reagiert auf dessen Reaktion. Er sagt ihm immer wieder, dass er ja wegen Chuck hier sei und nicht wegen ihm, sagt, dass er sich ja nur auf die Fakten und Beweise konzentrieren würde. Und die Beweise würden zu dem passen, was Chuck sagt und nicht zu dem, was Ryan sagt. Dann wird Ryan auf die Wache gebracht. Der Ermittler vor Ort, der gibt sich zunächst ziemlich verständnisvoll. Sagt Ryan, dass wenn er ihn anschaut, dass er dann seinen eigenen Sohn sieht. Manchmal tun wir Dinge, bei denen wir nicht verstehen, warum wir das tun, sagt er ihm. Doch Ryan unterbricht den Ermittler recht schnell und sagt ihm, dass er gar nichts getan hätte. Er wäre nicht einmal dort gewesen und er wäre auch in keinster Weise beteiligt. Auf ihn wirkt das, als hätte Chuck sich das alles nur zusammengesponnen. Doch der Ermittler pocht darauf, dass er da war. Ryan bleibt bei seiner Aussage, er ist unschuldig, er hat gar nichts damit zu tun. Die Ermittler beeindruckt das aber nicht sonderlich und das kommunizieren sie ihm auch so. Also sie sagen ihm ganz deutlich, dass sie glauben, dass er lügt und dass sie ihm eben seine Story nicht abkaufen. Mittlerweile haben auch Ryans Eltern erfahren, dass ihr Sohn auf der Wache ist. Bisher haben sie jedoch keinen blassen Schimmer, weshalb. Bis auf einmal ein Reporter an ihre Haustür klopft. Bill Ferguson, Ryans Vater, öffnet die Tür. Vor ihm stehen 2 junge Männer im College-Alter und sie haben ein Aufnahmegerät bei sich. Sie wollen von ihm wissen, ob er etwas dazu sagen könnte, dass sein Sohn wegen Mordes verhaftet wurde. Und Bill Ferguson fällt natürlich erst einmal alles aus dem Gesicht und sagt, das kann gar nicht möglich sein. Das kann nicht sein. Aber die 2 Jugendlichen fragen ihn dann, ob sein Sohn am 19. Oktober 1984 geboren wurde. Und das ist Ryans Geburtsdatum. Bill Ferguson schickt die beiden Jungs kommentarlos weg und schließt die Tür hinter sich. Schon bald sind die Nachrichten voll von dem Durchbruch im Kent-Heithold-Fall. Auch der zuständige Staatsanwalt Kevin Crane äußert sich in den Medien. Zum Zeitpunkt der Morde waren die beiden Individuen 17 Jahre alt. Unter dem Gesetz werden die beiden hier als Erwachsene behandelt. Herr Erickson wird des Mordes zweiten Grades angeklagt. Herr Ferguson wird des Mordes ersten Grades angeklagt, der mit lebenslänglich ohne Bewährung oder dem Tod bestraft wird. Bis zu ihrem Prozess werden die beiden in Untersuchungshaft bleiben. Die Fergusons hatten übrigens eine Kaution angefragt für Ryan und der vorsitzende Richter stimmte auch zu. Allerdings verlangte er 20 Millionen Dollar, nur dann würde Ryan freikommen.
20 Millionen Dollar, oh, ich glaube, ich habe fast noch nie so eine hohe Summe gehört.
Ja, und so ging es auch allen anwesenden Personen im Gerichtssaal. Und auch Bill Ferguson, Ryans Vater, war völlig außer sich. Er sagte in einem Interview, dass er im ersten Moment überlegt hat, ob er fragen soll, nehmen Sie auch einen Scheck? Aber das hat er sich dann gespart. Es stellt sich dann heraus, dass 20 Millionen Dollar die höchste Kaution ist, die jemals in den Vereinigten Staaten für einen einzelnen Mordfall erhoben wurde. Bill und seine Frau sind schockiert. Und jetzt schwört sich Bill, dass er dagegen vorgehen wird. Er will seinen Sohn da rausholen. Und damit nimmt er sich dem Fall an. Er beginnt, 11 Boxen, die voll mit Beweisen und Indizien zu diesem Fall sind, durchzuarbeiten. Jede einzelne Information. Tatortfotos, Tatortvideos, zahlreiche Polizeiberichte, die Ergebnisse von den Fingerabdrücken, Haaranalysen, Blutanalysen, einfach alles. Das tut er bis am 17. Oktober 2005, der Prozess seines Sohnes startet. Mittlerweile ist Ryan 20 Jahre alt und sitzt bereits seit 18 Monaten in U-Haft. Ryan Ferguson steht als erster vor Gericht. Was Ryan und seiner Familie Hoffnung gibt, es gibt keine physischen Beweise gegen Ryan. Keine der am Tatort entnommenen Haar-, Blut- oder Fingerabdrucksproben stimmen mit denen von Ryan oder Chuck überein. Und in dem Fahrzeug, das Ryan in der Mordnacht fuhr, wurden auch keine Blutspuren des Opfers gefunden. Und sie haben noch ein weiteres Ass im Ärmel. Das Video der Befragung von Chuck. Hier sieht man ja eindeutig, wie der Ermittler Chuck mit allen relevanten Informationen füttert und dass Chuck eigentlich gar keine Erinnerung an den Vorfall hat. Kevin Crane, Staatsanwalt, verließ die Anklage. Ryan und Chuck hätten in der Nacht vom 31.10.2001 einen Mann auf dem Parkplatz der Tribune gesehen. Ohne Vorwarnung hätten sie angegriffen. Die Beweise werden zeigen, dass Chuck Erickson auf das Opfer zuging und es mit einem Reifenwerkzeug auf den Kopf schlug. Danach erdrosselte der Angeklagte, also Ryan Ferguson, das Opfer zu Tode. Der Staatsanwaltschaft zufolge kehrten Erickson und Ferguson danach zu bei George, der Bar oder diesem Club, zurück und tranken weiter. Ferguson hätte sich daran erinnert, dass er noch Geld in seinem Handschuhfach hatte. Ladies and Gentlemen, sagt er weiter, es gibt keine physischen Beweise, die Ryan Ferguson mit dem Mord an Kent Heithold in Verbindung bringen. Aber das brauchen wir auch nicht für eine Verurteilung, denn es gibt einen Augenzeugen. Und einer dieser Augenzeugen, es gibt nämlich tatsächlich mehrere, heißt Chuck Erickson. Chuck Erickson wurde nämlich ein Deal angeboten. Wenn dieser im Prozess gegen seinen Freund aussagen würde, dann würde er eine geringere Strafe bekommen. Und Chuck hatte den Deal angenommen. Vor Gericht wird er in Hand- und Fußfesseln in den Zeugenstand gerufen. Dort schildert er erneut, gut 1,5 Jahre nach seinem ersten Verhör, an was er sich erinnert. Er beginnt mit dem zweiten Jahrestag des Verbrechens, spricht über den Zeitungsartikel, den er über den Mord gelesen hatte, und darüber, dass er dadurch begann, über diese Nacht nachzudenken. Schon davor hatte er einige Erinnerungen aus der Nacht im Kopf, von denen er wusste, dass sie irgendwie von Bedeutung waren, aber das waren nur kleine Schnappschüsse, nur kleine Erinnerungsfetzen. Beispielsweise erinnert er sich daran, dass er seinen Freund Dallas an der Kreuzung traf, die direkt am Tatort liegt. Und wann immer er sich daran erinnerte, machte irgendetwas bei ihm Klick. Aber er wusste nicht mehr genau, weswegen. Jetzt, wo er mit der Polizei gesprochen hatte, könnte er sich wieder an mehrere Details aus der Nacht erinnern. Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz auf das Verhör hinweisen. Wie du vorhin auch schon in der Pause gesagt hast, Er sagt, er konnte sich an gar nichts erinnern aus dieser Nacht. Das wäre ein einziges schwarzes Loch gewesen. Jetzt sieht das ganz anders aus. Im Zeugenstand tritt er sehr sicher auf in dem, was er sagt und zeigt. Er zeigt am Beispiel von Kevin Crane, wie er selbst dem Opfer auf den Kopf geschlagen hätte. Kent hätte sich daraufhin umgedreht und die Hände auf den Kopf gelegt. Chuck hätte weiter auf ihn eingeschlagen, zeigt vor Gericht genau, wie er das getan hat. Dann hätte er eine Frau entdeckt, die aus dem Gebäude kam und ihr entgegengeschrien, holen Sie Hilfe, dieser Mann braucht Hilfe. Dabei beschreibt er auch ganz genau, wie es in ihm aussah. Er sagt, er wäre zu diesem Zeitpunkt sehr aufgeregt gewesen und den Tränen nahe. Danach hätte er sich wieder zu Ryan gedreht. Dieser stand mit dem Rücken zu ihm. Chuck beschreibt nun, wie Ryan sich zu dem Opfer runtergebückt hätte. Ein Fuß auf dessen Rücken gestellt, die Hände einen Gürtel umklammernd. Ryan hätte den Kopf des Opfers damit nach oben gezogen, mit voller Kraft und ihn so erdrosselt. Der Staatsanwalt, Kevin Crane, sagt Chuck dann auch nochmal, dass er niemanden unschuldig ins Gefängnis bringen möchte. Sagt dem Jungen, er könne ruhig sagen, wenn das alles nur ein Traum gewesen wäre. Und Chuck antwortet, ich habe das getan. Ryan hat das getan. Ich habe hier nichts geträumt. Er hätte sich schuldig bekannt, weil er schuldig sei. Ich bin mir zu 100% sicher. Ich und Ryan Ferguson haben dieses Verbrechen begangen. Und in dieser Aussage wirkt Chuck sehr, sehr sicher. Als er dann aber von Ryans Rechtsanwalt Charlie Rogers befragt wird, wirkt er eher unsicher. Charlie Rogers spricht unter anderem an, dass Chuck ja zunächst geglaubt hätte, dass das Opfer mit einem Shirt erdrosselt worden wäre. Und genau dieser Teil, also genau der Teil seiner Aussage, der soll nun vor Gericht vorgespielt werden. Die generelle Strategie der Verteidigung ist es, möglichst viel von dieser Befragung vorzuzeigen. Und zwar, um den Geschworenen und der Richterin vorzuzeigen, wie stark der Ermittler Chuck mit Infos fütterte und auch unter Druck setzte. Doch die Audio- und Videoqualität in dem Gerichtssaal ist zu schlecht. Die Geschworenen verstehen kaum ein Wort. Das heißt, die Sichtung dieser Beweise wird abgebrochen. Der Rechtsanwalt geht über zum nächsten Punkt. Er bringt ein Clipboard vor, das ein Google Maps-Ausschnitt der Gegend zeigt. Rogers hatte die Karte selbst beschriftet. Das stellt sich vor Gericht dann aber als einen fatalen Fehler heraus. Denn Rogers kam nicht aus der Gegend und deswegen sind ihm einige Fehler unterlaufen. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass der Anwalt, also der Verteidiger von Ryan Ferguson, niemals selbst am Tatort war. Also er hat sich diesen Tatort niemals angeschaut und er hat diese Gegend auch niemals besucht. Etwas, was Staatsanwalt Crane natürlich für sich ausnutzt. Da reitet er natürlich vor Gericht dann schön drauf rum. Und das ist letztendlich ein herber Rückschlag für die Fergusons. Kurz darauf folgt der nächste. Shauna Arndt wird in den Zeugenstand gerufen. Sie war eine der Augenzeuginnen, die Frau, die Kent Heitholt gefunden hatte. Sie hatte bereits damals ausgesagt, dass sie die beiden Männer wiedererkennen würde. Mit ihrer Hilfe wurden sogar zwei Phantombilder angefertigt. Nun sagt sie vor Gericht aus. Kevin Crane befragt sie zuerst, ebenfalls zu den Phantombildern. Doch was er sie nicht fragt, ist, ob sie den Mann, den sie in jener Nacht gesehen hatte, heute in diesem Gerichtssaal wieder sieht. Normalerweise wäre das die übliche Vorgehensweise. Würden sie den Mann wiedererkennen? Ja. Ist der Mann heute in diesem Gerichtssaal? Ja oder nein? Also normalerweise würde man da so vorgehen. Doch das fragt Kevin Crane nicht. Und auch der Rechtsanwalt der Fergusons stellt diese Frage nicht, weil er Angst vor der Antwort hat. Auch Shaunas Kollege Jerry Trump ist als Zeuge geladen. Dieser war zum Tatzeitpunkt seit etwa 6 Monaten als Hausmeister bei der Daily Tribune eingestellt. Kevin Crane stellt Jerry als einen Kinderschänder, der im Gefängnis gesessen hatte, vor. Aber er sei ein Augenzeuge mit Infos, die für den Fall entscheidend sein würden. Wir erinnern uns auch an dieser Stelle nochmal daran, was er bei seiner ersten Befragung gesagt hatte. Nämlich, dass er die beiden Männer nicht mehr identifizieren könnte, wenn er sie jemals wieder sehen würde. Auch diese Einschätzung hat sich nun geändert. Er berichtet noch einmal das, was er in der Nacht gesehen hatte. Spricht über die zwei jungen Männer, die an Kents Auto standen. Sie wären weiß gewesen, zwischen 19 und 20 Jahre alt. Dann spricht er über einen Artikel von der Columbia Daily Tribune, den er während seiner Inhaftierung erhalten hatte. In dem Artikel ging es um das Verbrechen an Kent Hightold und neben einem großen Bild von ihm waren auch zwei Bilder von Ryan und Chuck abgebildet. Seine Frau hätte ihm eine Kopie dieses Artikels zugeschickt. Er hätte aber nicht gewusst, dass seine Frau ihm den Artikel schicken würde. Als er die Post öffnet, stechen ihm dann sofort die Bilder von Ryan und Chuck ins Auge. Die Kopie der Zeitschrift wäre so gefaltet worden, dass er die Überschrift zunächst gar nicht sehen konnte. Jerry sah also nur die Bilder von Ryan und Chuck und da hätte es Klick gemacht. Er hätte die beiden Männer sofort erkannt. Das waren die Männer, die Kent Hightold getötet haben. Dann stellt Kevin Crane ihm eine entscheidende Frage. Sehen Sie heute im Gerichtssaal eine der Personen, die Sie in den frühen Morgenstunden des 1. November 2001 an Herrn Hightolds Fahrzeug gesehen haben? Ja, das tue ich. Kevin Crane bittet ihn daraufhin, dann diese Person vorzuzeigen, also auf diese Person zu zeigen. Und Jerry Trump zeigt entschlossen auf Ryan. Der Angeklagte, sagt er dazu. Dabei wirkt er ziemlich glaubwürdig. Und das ist natürlich eine sehr ausschlaggebende Aussage für den Prozess. Als allerletztes wird Ryan selbst in den Zeugenstand gerufen. Der Notfallplan. Nur wenn es richtig mies laufen würde, würden sie darauf zurückgreifen, nur wenn sie verzweifelt wären. Und das sind sie. Nach den Zeugenaussagen sieht es für Ryan Ferguson ziemlich schlecht aus. Jetzt kommt noch hinzu, dass Ryan Ferguson überhaupt nicht darauf vorbereitet wurde, in den Zeugenstand zu treten. Das heißt, der Staatsanwalt nimmt Ryan wortwörtlich auseinander. Er provoziert ihn durchgehend und möchte erreichen, dass Ryan wütend wird. Bill Ferguson, sein Vater, betitelt Crane später als Bully. Nach Ryans Aussage wird die Anhörung geschlossen. Die Geschworenen ziehen sich nun zur Beratung zurück. Gebannt warten Ryans Eltern, das Gericht und die Medien auf das Ergebnis. Und nach 5,5 Stunden ist es soweit. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten Ryan William Ferguson im ersten Anklagepunkt des Mordes zweiten Grades für schuldig. In Bezug auf Anklagepunkt 2 befinden die Geschworenen den Angeklagten Ryan William Ferguson des Raubes ersten Grades ebenfalls für schuldig. Das Strafmaß für den Mord zweiten Grades beläuft sich auf 30 Jahre, die Strafe für den Raub beläuft sich auf weitere 10 Jahre. 40 Jahre Gefängnis insgesamt. Ryan ist geschockt. Sein Vater Bill, seine Mutter Leslie und seine Schwester brechen noch im Gerichtssaal in Tränen aus. Bill Ferguson bekommt die Möglichkeit, sich nach der Urteilsverkündung noch einmal zu äußern. Er sagt, er habe bis eben geglaubt, er hätte alles getan, was in seiner Macht stand. Doch das war scheinbar noch zu wenig. Und er wird nicht ruhen, bis er die Unschuld seines Sohnes bewiesen hat. Bei dem Gedanken, dass sein Sohn ins Gefängnis kommt und er ihn nie wieder außerhalb der Mauern sieht, kommen ihm erneut die Tränen. Draußen warten bereits etliche Reporter auf ein Statement von Ryans Familie. Ryans Vater, Bill, kommt aus dem Gerichtsgebäude heraus und sagt, mit den Worten von John Paul Jones, wir haben den Kampf gerade erst begonnen. Und wenn ich euch eins sagen kann, dann, dass die Familie Ferguson das auch wirklich zu 100% so meint. Nach der Verurteilung seines Sohnes hat Bill Schwierigkeiten zu schlafen. Das heißt, wieder und wieder sucht er mitten in der Nacht den Tatort auf, teilweise täglich. Stundenlang läuft er über den verlassenen Parkplatz und durch die angrenzenden Straßen. Währenddessen sitzt Ryan im Gefängnis fest. Ihm ist es nicht möglich, nachts herumzulaufen. Der Gefängnisalltag ist nun sein Alltag. Und auch wenn er selbst einen guten Stand im Gefängnis hat, ist es keine leichte Zeit für ihn. Lichter, die rund um die Uhr an sind, Streitereien, Geschrei, Hilfeschreie. All das hört er regelmäßig. Am schlimmsten ist es, Das sagt er später, zuzuhören, wenn jemand geschlagen oder vergewaltigt wird. Und das Wissen, dass dann auch niemand kommen wird, um diesem Häftling zu helfen. Sein Vater Bill Ferguson versucht derweil alles, um seinen Sohn aus dieser Hölle rauszuholen. Unter anderem setzt er eine Website auf, Free Ryan Ferguson. Auf dieser Website können sich die Menschen zu Ryans Fall äußern und austauschen. Und eines Tages meldet sich dort jemand. Eine Person, die Informationen zu dem Fall hat und diese mit Bill teilen möchte. Und diese Person ist keine Unbekannte. Es ist Shauna Orange. Und sie willigt ein, sich mit Bill Ferguson zu treffen, auf dem Parkplatz der Daily Tribune.
Oh, wie krass, ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass das jemand Unbekanntes ist.
Ja, das wäre auch gut möglich gewesen. Ich musste auch schlucken, als ich damals gelesen habe, wer sich da wirklich meldet. Und wenn wir jetzt noch darüber sprechen, mit welcher Information sie sich meldet, dann ist wahrscheinlich ganz vorbei. Auf dem Parkplatz der Tribune sprechen die beiden das erste Mal nach Ryans Verurteilung. Das Ganze wird ebenfalls auf Video festgehalten. Shauna stimmt hierzu ein. Niemand hatte sie damals gefragt, ob Ryan Ferguson der Mann war, den sie in der besagten Nacht gesehen hatte. Shauna beschreibt dann auch nochmal, wie sie und der Täter sich direkt angeschaut hätten, wie sich ihre Blicke trafen. Sie hat ihn ganz genau gesehen. Und auch Ryan hatte sie ja ganz genau gesehen, nämlich im Gerichtssaal. Und sie sagt ganz klar, dass Ryan nicht die Person ist, die sie in dieser Nacht gesehen hätte. Chuck würde noch eher aussehen wie der Typ, aber sie glaubt auch nicht, dass es Chuck war. Sie sagt außerdem, und jetzt wird es interessant, dass sie das, also genau diese Information, auch mit Staatsanwalt Kevin Crane geteilt hätte.
Boah, nee, oder?
Mhm. Sie spricht weiter darüber, wie Crane sie immer wieder unter Druck gesetzt hätte. Zum Zeitpunkt der Verhandlung war sie relativ jung und durch Crane extrem eingeschüchtert. Und weil sie dann in der Verhandlung niemand fragte, also nicht direkt fragte, ob sie den Mann wiedererkennen würde, sagte sie dann auch nichts, weil sie einfach zu viel Angst hatte.
Ah, deswegen hat man wahrscheinlich auch ganz bewusst nicht gefragt.
Ja, da gehe ich auch von aus. Also Kevin Crane, der wusste ganz genau, warum er nicht fragt.
Ja.
Und der Anwalt von Ryan Ferguson, der hat sich einfach nicht getraut.
Boah, hätte das mal gemacht.
Doch jetzt möchte sie das mit ihrer Aussage wieder gut machen und das klarstellen. Ein erster kleiner Erfolg für Bill Ferguson, aber das ist auf jeden Fall noch nicht genug. Und deswegen gräbt Bill weiter. Es gibt eine weitere Person, die er befragen will. Dallas Mallory. Das ist der Kumpel, den Chuck in jener Nacht an der Kreuzung gesehen haben will. Dieser hätte an einer roten Ampel gehalten, gerade als Ryan und Chuck dort vorbeigelaufen wären. Die Jungs hätten sich kurz unterhalten. Doch irgendwann fällt Bill etwas auf. Ich habe euch ja gesagt, dass er oftmals in der Nacht am Tatort ist.
Mhm.
Und dabei bemerkt er dann irgendwann, dass die Ampel ab einer gewissen Uhrzeit gar nicht mehr eingeschaltet ist.
Mhm.
Das heißt, sie schaltet nicht mehr auf Rot oder auf Grün, sondern das ist ein generell ständig leuchtendes gelbes Licht, also quasi so ein kleines Warnlicht. Aber ja, die Kreuzung, die Ampel ist nicht mehr an.
Mhm.
Und dann findet er heraus, dass die Ampel immer, also jede Nacht um 1 Uhr ausgestellt wird. Das heißt, auch in der Nacht, in der der Mord geschah. Und das Ganze fand ja nach 2 Uhr statt. Das heißt, die hätten den Freund gar nicht an der Ampel treffen können. Der wäre gar nicht an einer roten Ampel stehen geblieben. Später spricht Bill dann auch mit Dallas Mallory und dieser bestätigt, dass er die beiden gar nicht getroffen hätte. Das wäre auch nicht möglich gewesen, denn zum Zeitpunkt des Mordes hätte er weder einen Führerschein noch einen eigenen Wagen gehabt. Und auch wenn es sich gerade so anhört, als würde Bill der Wahrheit Stück für Stück näher kommen, zieht sich das Ganze ziemlich. Die erste Gelegenheit, neue Beweise vorzulegen, ist die Beweisanhörung im Jahr 2008. Diesmal heuern sie eine andere Anwältin an.
Gute Idee.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. 11 neue ZeugInnen werden angehört und gefragt, ob sie von Ryans erstem Anwalt kontaktiert wurden. Die meisten verneinen das. Doch einige Aussagen von diesen Zeugen hätten womöglich zu einem anderen Urteil geführt. Unter anderem spricht nun nämlich auch Dallas Mallory im Zeugenstand. Und auch er spricht über seine Erfahrungen mit den Ermittlern, mit dem Druck, mit dem er konfrontiert wurde. Sagt, dass die Ermittler ihm ihre eigene Version aufgezwungen hätten. Und er wäre ab einem gewissen Punkt einfach bereit gewesen, alles zu sagen, damit sie ihn gehen lassen. Auch Shauna Arndt sagt aus, spricht vor Gericht über das, was sie Bill Ferguson bereits gesagt hatte. Fergusons Familie hofft nun also auf ein neues Verfahren. Doch der Bezirksrichter lehnt den Antrag auf Berufung ab. Die Zeugen wären nicht glaubwürdig gewesen. Im Jahr 2009 übernimmt dann die renommierte Anwältin Kathleen Selner den Fall. Sie ist eine der besten Anwältinnen der ganzen USA. Sie hatte den Fall bereits im Blick, denn sie hatte gemeinsam mit ihrem Mann eine Dokumentation über Ryan Ferguson gesehen und hätte sich von vornherein unheimlich für den Fall interessiert. Sie hätte sich sogar Ryans Namen aufgeschrieben danach und zu ihrem Mann gesagt, wenn die Familie von Ryan sie irgendwann kontaktieren würde, dann würde sie den Fall sogar pro bono übernehmen. Das heißt, sie würde den Fall umsonst übernehmen. Und nicht lang danach kontaktiert Bill Ferguson sie dann auch tatsächlich via Mail. Und ich muss sagen, während meiner Recherche bin ich ein richtig großer Fan von Kathleen Selner geworden. Also sie ist nicht nur sehr, sehr ambitioniert, sondern auch wirklich sehr tough in dem, wie sie spricht und was sie sagt. Sie sagt von sich selbst beispielsweise, dass sie nur ungern verliert. Zusammen mit Bill Ferguson arbeitet sie sich nun ein. Er kennt bereits jeden Bericht in- und auswendig. Dann ein weiterer Lichtblick. Ein Brief von Chuck Erickson an Ryan. Chuck möchte unbedingt mit Ryans Anwältin sprechen und diese vereinbart umgehend einen Termin mit ihm. Ein Gespräch, das ebenfalls auf Video aufgenommen wurde. Chuck sieht dort schon relativ fertig aus, muss ich sagen, und er liest ein Statement vor. Die Dinge sind ganz anders gelaufen, als ich ursprünglich geschildert habe. Ich glaube, dass ich ausgeflippt bin und die ganze Tat allein und ohne viel Vorbedacht begangen habe. Ich erinnere mich an ein psychotisches Gefühl des Schwindels. Ich habe Ryan nicht gesagt, was ich vorhatte. Er hatte keine Ahnung, dass ich so aggressiv handeln würde. Ich weiß nicht mehr, wie viel davon er mitbekommen hat. Er konnte mich nicht aufhalten. Ich bedauere jetzt, dass ich einen unschuldigen Mann in diese Situation gebracht habe. Ein Statement, welches für Ryans Anwältin Selner nur wenig Sinn ergibt. Denn sie ist fest davon überzeugt, dass beide Männer unschuldig sind. Und später stellt sich dann auch heraus, dass das nur ein verzweifelter Versuch von Chuck war, Ryan da irgendwie rauszubekommen. Und da Jerry Trump ja ausgesagt hatte, dass er beide Männer am Tatort gesehen hatte, war dies die einzige Möglichkeit, also zu sagen, dass die beiden es nicht gewesen wären, dass die beiden nicht vor Ort gewesen wären, das würde gar keinen Sinn ergeben. Das würde ihm niemand glauben, nicht solange es einen Augenzeugen gibt. Und genau deswegen schauen wir uns diesen Augenzeugen nochmal etwas genauer an. Das tat zu diesem Zeitpunkt nämlich dann auch Bill Ferguson. Jerry hatte vor Gericht ausgesagt, dass seine Frau ihm den Zeitungsartikel zugesendet hatte. Doch diese wurde laut der Unterlagen niemals befragt. Das ändert Bill Ferguson nun. Und er findet dann wohl heraus, wo diese Frau wohnt und fährt dorthin und fragt, ob er nochmal mit ihr sprechen könnte. Er sagt auch seinen Namen und sagt, er möchte einfach nur nochmal quasi im Nachgang alles durchsprechen und die Frau lässt ihn dann auch rein. In dem Gespräch mit ihr offenbart sie ihm dann, dass sie Jerry den Artikel niemals zugesendet hätte. Sie hätte den Artikel selbst nie gehabt und auch niemandem geschickt. Eine weitere wichtige Erkenntnis. Und an dieser Stelle muss auch mal gesagt sein, dass das alles Informationen sind, von denen Chuck Erickson ja auch keinen blassen Schimmer hatte. Das Fehlen eben solcher Informationen hatte ihn damals aber zu seinem Geständnis und der Aussage gegen Ryan verleitet. Dinge, die ihm nun durch Ryans Anwältin Kathleen Selner mitgeteilt werden. Also er bekommt dann eben die Informationen über die Aussage von Shauna Arndt, von Dallas Mallory und auch von Jerry Trump. Und dadurch wird ihm dann natürlich immer mehr und mehr bewusst, was die Ermittler eigentlich mit ihm getan hatten. Dass sie die Tatsache, dass er sich an nichts erinnerte, ausgenutzt haben und ihn letztendlich manipuliert hatten. Nun bemerkt er, dass sie ihm systematisch Erinnerungen eingepflanzt hätten. Sie haben ihm Angst gemacht und ihn glauben lassen, Ryan würde sonst einen Deal mit ihnen eingehen. Sie haben ihn dazu gebracht, sich schuldig zu bekennen. Man merkt schon, die Base, auf der das Urteil steht, die beginnt mehr und mehr zu bröckeln.
Ja, aber wie, würde ich mal sagen.
Die größte Hoffnung der Fergusons ist nun eine Habeas-Anhörung. Das bezeichnet eine gerichtliche Anordnung an die Staatsgewalt, einen Verhafteten zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung vor das Gericht zu bringen. Und das ist die allererste Gelegenheit, Ryans Fall vor einem anderen Gericht zu präsentieren als dem, in dem er verurteilt wurde. Denn die Anwältin Kathleen Selner, die sagt natürlich auch, dass das Gericht, das ihn verurteilt hat, sich ungern eingestehen würde, dass das vielleicht fälschlicherweise passiert ist. Und deswegen setzen sie eben da in diese Verhandlungen sehr, sehr große Hoffnungen. Im Jahr 2012 ist es dann soweit. Chuck Erickson steht nun erneut im Zeugenstand. Chuck sagt aus, dass er sich an den Abend des Mordes nicht erinnern konnte, weil er an diesem Abend unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Er hätte ein Amphetamin zu sich genommen, dazu Kokain und Alkohol. Ab dem Verlassen des Clubs bis zum nächsten Morgen, als er dann wieder aufwachte, erinnert er sich an gar nichts. So etwas kam bei ihm auch öfter vor, das heißt, er hat eine Vergangenheit von Blackouts. Also das hat er immer mal wieder, wenn er über den Durst hinaus getrunken hat. Und genau das hätte sich die Anklage zum Vorteil gemacht und ihn glauben lassen, er hätte all das getan. Nun sagt er etwas anderes. Als er aussagte, dass er Kent Hightold ausgeraubt und geschlagen hätte, war dies eine falsche Aussage. Als er aussagte, dass er sich daran erinnern würde, dass Ryan Kent Hightold erdrosselt hätte, war dies eine falsche Aussage. Das bestätigt er nun vor Gericht. Er hätte gelogen, aus Angst und weil er manipuliert wurde. Jetzt möchte er das wieder gerade biegen. Nicht um sich selbst zu retten, sondern um Ryan zu retten. Dann tritt auch Jerry Trump in den Zeugenstand. Mittlerweile hatte der natürlich mitbekommen, dass seine Frau ausgesagt hatte, dass sie ihm den Zeitungsartikel niemals zugeschickt hätte. Und deswegen widerruft er vor Gericht dann auch seine ursprüngliche Story. Nun sagt er aus, Kevin Crane, der Staatsanwalt, habe ihn unter Druck gesetzt, damit er gegen Ryan Fergusons aussagt. Zu diesem Zeitpunkt, muss man wissen, war Jerry auf Bewährung und er hatte Angst um sich selbst und um seine Zukunft. Die Zeitungsfotos habe er zum allerersten Mal 2004 bei der Staatsanwaltschaft gesehen. Kevin Crane hätte sie ihm gezeigt. Die passende Geschichte dazu hätte Crane auch für ihn zusammengedichtet. Er hätte die beiden Männer nicht wiedererkannt. Jerry Trump sitzt mit Tränen in den Augen da und entschuldigt sich bei Ryan. Kevin Crane tritt daraufhin ebenfalls in den Zeugenstand und leugnet dies natürlich. Das wäre letztendlich ja auch ein grober Verstoß gegen das Gesetz gewesen und das würde ihn seine komplette Karriere kosten. Selner ist sich sicher, dass sie den Fall gewonnen haben und dass Ryan freigelassen wird. Sie sagt, Zitat, es gibt keinen Fall in Amerika, in dem zwei Zeugen in öffentlicher Verhandlung zugegeben haben, einen Meineid geleistet zu haben. Und sie sind die einzigen beiden Zeugen. 6 Monate nach der Anhörung. Die Entscheidung des Vorsitzenden Richters liegt endlich vor. Die Berufung wurde erneut abgelehnt.
Oh mein Gott.
Ja. Die ZeugInnen wären nicht glaubwürdig gewesen. Langsam sind die Fergusons wirklich am Ende ihrer Kräfte und wissen gar nicht mehr wirklich, was sie tun sollen. Das Einzige, was sie auf jeden Fall wissen, ist, dass es wichtig ist, die Öffentlichkeit an dieser ganzen Geschichte teilhaben zu lassen. Und deswegen haben sie auch schon einen Backup-Plan für den Fall, dass die Berufung wieder abgelehnt werden würde. Sie hatten schon vorher ein großes Plakat drucken lassen, das jetzt auf eine große Werbeanzeige, auf eine große Werbetafel geklebt wird. Auch auf Social Media werden sie immer und immer aktiver, verbreiten Ryan Stories und verbreiten diese Ungerechtigkeit. Und immer mehr Menschen erfahren davon und setzen sich für Ryan ein. Menschen auf der ganzen Welt posten Bilder mit Schildern, auf denen steht Free Ryan Ferguson. 100.000 Menschen unterschreiben eine Petition. Gemeinsam mit Kathleen Sellner starten sie dann eine neue Berufung gegen die Verurteilung. Dieses Mal liegt das Ganze in den Händen des Western District Court in Kansas City. Man kann nämlich gegen jede Entscheidung eines Bezirksgerichts eine Berufung einlegen und wendet sich damit dann einfach immer an die nächsthöhere Instanz. Ihre nächste Möglichkeit ist eine mündliche Anhörung durch die Anwälte. 15 Minuten, um die besten Argumente vorzubringen. Das heißt, diese 15 Minuten, die müssen natürlich absolut perfekt genutzt werden. Die Vorbereitungen dafür sind also sehr aufwendig und deswegen ziehen auch diese sich mal wieder ziemlich in die Länge. Unter anderem stützt sich Sellner darauf, dass die Staatsanwaltschaft gegen das Brady-Verfahren verstoßen hätte. Ein Verstoß gegen das Brady-Verfahren liegt vor, wenn die Regierung es unterlässt, Beweise offenzulegen, die für den Angeklagten aber wesentlich günstiger gewesen wären. Als Beispiel bringt sie hier die vermeintliche Manipulation von Jerry Trump an und beispielsweise, dass die Frau ausgesagt hatte, dass sie ihm den Artikel niemals zugeschickt hätte. Das wusste Kevin Crane nämlich vorab auch schon. Das heißt, es gab eben einen Bericht über genau diese Befragung und der wurde aber nicht beigelegt. Das heißt, das Verteidigungsteam wusste davon nichts. Andere Beweise, die dem ursprünglichen Verteidigungsteam vorenthalten worden waren, bezogen sich unter anderem auf den Zeitrahmen des Mordes und die Handlungen von Ryan und Chuck während des Abends. Chuck hatte in Ryans ursprünglichen Prozess ausgesagt, dass er und Ferguson nach dem Mord, also gegen 2.45 Uhr, nochmal in die Bar zurückgekehrt wären. Sie wären an diesem Abend auch von demselben Türsteher wieder reingelassen worden, der sie auch zuvor reingelassen hatte. Chuck behauptete im Zeugenstand, dass er und Ryan die Bar etwa zwischen 4 und 4.30 Uhr morgens dann endgültig verlassen hätten. Der Türsteher sagte jedoch aus, dass die Bar an diesem Morgen bereits um 1.30 Uhr geschlossen hätte. Eine Barbesucherin sagte außerdem, dass Ryan und Chuck die Bar zwischen 1.15 Uhr und 1.30 Uhr verlassen hätten. Und da die Bar geschlossen war, war es für die beiden natürlich unmöglich, später nach dem Mord noch einmal in die Bar zurückzukehren. Auch die Art und Weise, wie mit Shaunas Aussage umgegangen wurde, wird hier erneut kritisiert. Und das sind nur einige Fehlstände, die ich euch an dieser Stelle aufliste. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges mehr. Die Nicht-Offenlegung wichtiger Aussagen durch Polizei und Staatsanwaltschaft hätte zu Ryans Verurteilung beigetragen. Doch die Familie und Ryan muss nun wieder 2 Monate warten, bis sie eine Rückmeldung bekommen. Mittlerweile ist Ryan seit 9,5 Jahren im Gefängnis. Als die Entscheidung fällt, sind die Fergusons gerade bei einem Dreh mit 48 Hours. Sie bekommen die Information, dass die Entscheidung gefallen ist. Dann bekommen sie einen Anruf von Kathleen Sellner. Brian wird noch heute das Gefängnis verlassen.
Nein. Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet.
Ja, ich auch nicht. Und das war auch der Moment, wo ich dir vorhin gesagt habe, ich hatte richtig Tränen in den Augen, als ich das dann recherchiert habe. Ich habe auch jetzt schon wieder überall Gänsehaut am ganzen Körper.
Ja, ich auch.
Ryan Fergusons Verurteilung wird im November 2013 aufgehoben. Als Begründung dafür gilt, dass die Staatsanwaltschaft dem Verteidigungsteam Beweise vorenthalten hatte. Nach der Aufhebung gibt der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates bekannt, dass er nicht vorhabe, erneute Anklage gegen Ryan Ferguson zu erheben. Unter anderem auch, weil in seiner Habeas Corpus Petition überwältigende Beweise für seine Unschuld vorgelegt wurden. Nach 9,5 Jahren ist Ryan Ferguson endlich wieder auf freiem Fuß. Seine Eltern holen ihn am gleichen Tag direkt vom Gefängnis ab und 48 Hours, die ja gerade zum Film dort waren, die begleiten die Eltern dabei. Ryan fällt ihnen endlich wieder in die Arme. Der Albtraum ist endlich vorbei. Am 11. März 2014 reicht Ryan eine Zivilklage gegen 11 Einzelpersonen sowie gegen Boone County, Missouri und die Stadt Columbia ein. In der Klage wird die Unterdrückung entlastender Beweise, die Fälschung von Beweisen, die rücksichtslose oder vorsätzliche Unterlassung von Ermittlungen, böswillige Strafverfolgung, falsche Verhaftung und Verleumdung geltend gemacht. In der Klage wird außerdem behauptet, dass der ehemalige Staatsanwalt Kevin Crane und der ehemalige Polizeichef von Columbia, Ryan Ferguson, nach seiner Freilassung geschädigt hätten, indem sie weiterhin Aussagen über seine Schuld machten.
Boah. Boah, ey, da werde ich gerade richtig wütend.
Zu den Angeklagten, das kann man sich denken, gehören mehrere Polizeibeamte sowie Kevin Crane. Doch dieser bleibt auch danach noch Richter am Bezirksgericht. Der wurde nämlich später irgendwann befördert, beziehungsweise hat eben eine Stelle als Richter angenommen. Und dafür wurde er auch wirklich tatsächlich extrem gefeiert. Also seine Stelle wurde da mehrfach auch verlängert. Und das Ganze bei irgendwelchen Zeremonien, wo er dann gefeiert wurde. Und sowas hätte es noch nie gegeben, dass er so oft wiedergewählt wurde. Also ganz, ganz, ganz verrückt. Zu einer dieser Zeremonien, das wollte ich eigentlich gar nicht mit in die Folge reinnehmen, aber das fand ich so cool von Bill Ferguson, fliegt er übrigens ein und organisiert dann so ein ganz kleines Flugzeug mit einem Banner, das dann genau da eben vorbeifliegt, wo dann drauf steht Free Ryan Ferguson.
Ach, wie
das fand
cool.
Ich richtig cool. Ja. In einer Vergleichsanhörung im Oktober 2020 spricht ein Richter Ryan Ferguson 11 Millionen Dollar zu. 1 Million Dollar für jedes Jahr, das er im Gefängnis verbracht hatte und 1 Million Dollar für die Gerichtskosten. Nach seiner Freilassung zieht Ryan nach Florida, um ein neues Leben zu beginnen. Unter anderem schreibt er ein Buch. Er hat auch dieses Jahr einen Podcast gestartet, da geht es aber nicht nur um seine Zeit im Gefängnis oder um den Fall Kent Hatold. In diesem Jahr hat er an einer TV-Show teilgenommen und privat ist er derzeit mit Birgit Mahoney, einer Nachrichtensprecherin, liiert. Für Ryan war es wohl am Anfang gar nicht so leicht, wieder auf freiem Fuß zu sein, also er musste sich erstmal in diese Welt reinfinden. Denn letztendlich kann man ja sagen, er wurde im Gefängnis erwachsen. Mit 19 kam er in U-Haft und da bist du ja fast noch ein Kind.
Ja.
Mittlerweile, so sieht es zumindest aus, ihr könnt euch davon ja auch selbst überzeugen, auf Instagram, sein Name dort lautet Life After 10. Sieht es aber so aus, als wäre er angekommen. Bill Ferguson, einer meiner persönlichen Helden dieses Falls, der setzt sich übrigens weiterhin für unschuldig verurteilte Häftlinge ein.
Also ich muss sagen, ich habe ganz schön viel, was ich noch loswerden möchte. Aber was mich jetzt als allererstes interessiert, ist, was ist denn mit Chuck passiert? Also wurde der auch freigelassen oder sitzt der immer noch hinter Gittern?
Also Chuck Erickson ist nach wie vor inhaftiert, also er sitzt nach wie vor. Er hat ja eine 25-jährige Haftstrafe bekommen, deutlich geringer als Ryan damals, weil er ja den Deal eingegangen ist. Trotz der Tatsache, dass Chuck Ryan in das Verbrechen verwickelt hatte, weil ohne Chuck wäre Ryan halt niemals auf die Anklagebank gekommen, versucht Ryan, Chuck zu helfen. Das hat er von vornherein gesagt, als er wusste, dass er freikommt, dass er auch Chuck helfen möchte. Denn er ist davon überzeugt, dass auch er unschuldig ist. In einem Interview sagt Ryan Ferguson, es sitzen noch mehr unschuldige Menschen im Gefängnis. Auch Chuck Erickson. Ich weiß, dass er benutzt und manipuliert wurde. Und irgendwie tut mir der Kerl leid. Er braucht Hilfe. Er braucht Unterstützung. Er gehört nicht ins Gefängnis. Chuck Erickson versuchte dann auch seit 2016 wohl Berufung einzulegen, unter anderem dann auch nochmal im Jahr 2018, aber das wurde vom Gericht abgelehnt. Und bei ihm ist das Ganze natürlich deutlich schwieriger, weil er ja ein Geständnis abgelegt hat. Im Juni 2020 beantragt Chuck Erickson dann über einen neuen Anwalt erneut eine Anhörung. Landon Magnuson, das ist der neue Anwalt, argumentiert weiterhin, dass Erickson ursprünglich einfach nur gestanden hatte, weil er seitens der Polizei genötigt wurde. Und ich habe jetzt natürlich auch versucht herauszufinden, was jetzt genau 2022 der Fall ist. Und ich habe da einen Artikel der Columbia Daily Tribune gefunden. Und in dem steht, dass Chuck Erickson's voraussichtliche Entlassung auf Bewährung auf den 9. Januar 2023 datiert ist.
Ach krass.
Das heißt, er würde auch in etwa 2 Monaten rauskommen. Ob das wirklich der Fall ist, das kann ich euch nicht sagen, aber wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ich bin ehrlich, ich drück Chuck da richtig die Daumen.
Ja. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn du hinter Gittern sitzt und weißt, dass du halt nichts getan hast.
Ja, total. Und ich finde, das wird auch in den Befragungen von Ryan Ferguson sehr, sehr deutlich, weil er teilweise schon wütend wird und sagt, ich habe nichts getan.
Ja.
Und die sagen halt immer wieder, ja, wir glauben dir halt nicht.
Ja.
Und er wird richtig sauer und sagt auch zwischenzeitlich, was soll ich denn noch machen, um euch zu beweisen, dass ich es nicht war?
Ja, du musst dich ja komplett hilflos fühlen einfach.
Total. Du gehst ja nicht davon aus, dass dir jemand sowas irgendwie unterjubelt.
Ja, ja. Boah, also ich habe auch ziemlich viel Wut empfunden, als du den Fall erzählt hast. Weil ich so dachte, wie kann es sein, wenn es so viele Beweise gibt dafür, dass die beiden nicht am Tatort waren?
Ja.
Wie kann es sein, dass da trotzdem nichts gemacht wird und die Berufungen abgelehnt werden? So, was muss da denn noch vorgebracht werden?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Und du hattest ja auch schon in der Aufnahmepause gesagt, du verstehst schon gar nicht oder findest es auf jeden Fall schon krass, dass die beiden überhaupt dafür angeklagt wurden, wenn die Fingerabdrücke, 7 Stück an der Zahl, das ist ja auch schon einiges, und das Haar nicht mal zu Chuck oder Ryan gepasst haben.
Ja, und ich denke mir dann auch gerade, wenn dann gesagt wurde, ja, wir sind danach wieder in die Disco oder in den Club gegangen, das ist doch eines der ersten Sachen, die man dann überprüfen muss, kann das gewesen sein? So, also da wurde ja ganz viel einfach nicht gemacht.
Ja, entweder wurden die Dinge nicht überprüft
oder
wenn dann halt was bei rauskam, was ihnen nicht gefallen hat, dann wurden die halt unterschlagen.
Ja, es wurde alles so hingedreht, wie es ihnen passt.
Ja.
Und mir kam das wirklich so vor, ihnen war eigentlich egal, wer dafür jetzt hinter Gitter kommt. Hauptsache, der Fall ist abgeschlossen und der stimmt für die Statistik so auf die Art.
Ja, 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 das Gefühl hatte ich auch. Also auch gerade von Kevin Cranes Seite.
Mhm.
Ich glaube, der wollte einfach auf gar keinen Fall verlieren.
Ja.
Und wäre dafür tatsächlich über Leichen gegangen.
Boah, das ist so heftig einfach.
Und ich habe mir da noch wirklich so ein paar Videos angeschaut, auf denen auch Crane zu sehen ist. Und ich glaube, ich war selten so, so wütend auf eine Person, die ich nicht mal kenne.
Ja.
Also der hat mich so aufgeregt, auch wie er da in dem Zeugenstand saß und behauptet hat, dass er das gar nicht so fabriziert hätte oder sich das ausgedacht hätte mit dem Zeitungsartikel.
Weil wenn man sich überlegt, eigentlich war ja dann alles, was gegen die beiden gesprochen hat, wurde dann irgendwie widerrufen oder hat dann doch nicht so gestimmt. Also es stand ja am Ende kein einziger Beweis eigentlich im Raum.
Ja, ganz genau. Das fand ich einfach schon sehr, sehr erschreckend.
Ja, also ich war auch mehrfach ziemlich sprachlos, muss ich sagen. Und ich hatte selten eine Folge von uns, die mich so aufgewühlt hat und so wütend gemacht hat.
Ja, mir ging es genauso. Und mich hat das dann auch wirklich so arg berührt am Ende meiner Recherche, dass die beiden dann wieder freikommen, beziehungsweise Chuck wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres wieder freikommt, weil das einfach so ungerecht ist.
Ja. Ja, als du das vorhin gesagt hast, dass er dann freikommt,
ich
habe damit gar nicht mehr gerechnet.
Mm.
Ich habe mich in dem Moment so gefreut, weil ich dachte, ja, endlich. Also das war ja schon längst überfällig.
Ja, ja, und bei Chuck definitiv auch. Ich weiß, dass es da auch ziemlich viele kritische Stimmen gibt, die halt sagen, ja, selbst schuld. Und das hat er sich ja auch eine Zeit lang selbst gesagt, wo er gesagt hat, ey, wenn ich nicht rauskomme, ist okay, aber zumindest Ryan soll halt rauskommen.
Ja.
Aber ich finde das auch so heftig. Also der muss sich ja so benutzt fühlen, wenn er da wirklich einen Blackout hatte.
Ja.
Und ich glaube, es gibt mehrere Leute, die auch zu Blackouts neigen, wenn sie zu viel trinken beispielsweise.
Absolut, ja.
Und wenn du dann gar nicht mehr weißt, was du getan hast, und dann wird dir das von der Polizei und der Staatsanwaltschaft so dargelegt, als hättest du so etwas getan. Das muss ja auch ganz, ganz schlimm sein.
Wir hatten ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, schon häufiger über falsche Geständnisse gesprochen. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass da Druck ganz viel ausmacht und dass die Angeklagten oder die im Verhör eben sitzen, dass die dann teilweise einfach dieser Situation entkommen wollen und dann einfach alles sagen, was die Polizisten hören wollen. Oder dass sie irgendwann selbst gar nicht mehr wissen, was stimmt hier eigentlich und was nicht. Also ich glaube, man unterschätzt das, wenn man selbst noch nie in so einer Situation war. Weil ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, unter welchem Druck man da steht.
Ja, das glaube ich auch. Und ich habe ja ganz am Anfang die Zahlen vorgelesen zu den falschen Geständnissen unter anderem. Und da wurde ja auch aufgegriffen, dass das oftmals eben junge Männer sind und auch Männer sind oder Personen sind, die oftmals psychisch vielleicht nicht ganz so stabil dastehen.
Mhm.
Und bei Chuck war das ja definitiv der Fall. Also er konnte sich an nichts mehr erinnern, stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Und man muss dazu sagen, dass er auch seit er 14 ist ein schlimmes, schlimmes Drogenproblem hatte.
Ach krass, okay.
Und also, dass das so ausgenutzt wird, ich finde das so, so furchtbar. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man auf so eine Idee kommt.
Und allein, dass er am Anfang gesagt hat, ja, er wurde mit einem T-Shirt irgendwie stranguliert.
Mhm.
Und dann sagt der Polizist, hey, nee, überleg doch noch mal so auf die Art. Also
ja, ja, dass ihm wirklich dieses Täterwissen eigentlich einfach nur zugeflüstert wurde.
Ja,
Und da er halt keine Erinnerungen hatte, hat er seine Erinnerungslücke halt damit einfach gefüllt.
Ja.
Und irgendwann wirklich geglaubt, er hätte sowas getan. Also grauenvoll, das kann man sich nicht vorstellen.
Ich habe dann auch häufiger, während du erzählt hast, daran gedacht, wie muss das für die wahren Täter gewesen sein, weil die werden sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht haben und gedacht haben, ah ja, jetzt wurden da zwei Männer verurteilt und wir sind jetzt fein raus.
Und das alles, wenn man mal ganz an den Anfang zurückgeht, nur wegen einem Traum.
Ja.
Also Wahnsinn, einfach der absolute Wahnsinn. Und die Anwältin von Ryan Ferguson, die Kathleen Selner, die sagt auch, sie hat zwischendrin so krass am System gezweifelt.
Nee, verstehe ich, ja.
Weil sie sagt, es kann doch nicht sein, dass in den USA so etwas passiert. Das kann doch nicht sein.
Und ich finde es auch krass, dass die Freilassung, die kam ja letztendlich, weil eben Beweise vorenthalten wurden.
Ja.
Und eigentlich ist ja auch schon traurig, dass die Beweise vorher, die vorgelegt wurden, dass die Zeugen gesagt haben, ich nehme meine Aussage zurück oder die Aussage geändert haben, dass das nicht gereicht hat.
Ja, also, ja, ja.
Weil das war ja schon so viel. Also ich meine, ich bin froh, dass es überhaupt dazu kam. Keine Frage, aber schon erschreckend. Also.
Ja, das fand ich auch. Also ich habe auch damals gedacht, als ich noch in der Recherche war, in dem Prozess, jetzt muss er freikommen. Weil ich wusste ja, dass er rauskommt.
Mhm.
Aber ich wusste halt noch nicht wann, als ich noch nicht so in dem Fall drin war und ich war dann an der Stelle und war so, jetzt aber endlich.
Ja.
Und dann sagen die, das wurde schon wieder abgelehnt. Mhm. Und ich war so, bitte was? Also, hä?
Also wie verzweifelt muss seine Familie da gewesen sein? Und er selbst natürlich. Also das ist ja absoluter Wahnsinn einfach.
Total.
Und du hast das ja vorhin eigentlich ganz clever gemacht, weil ich habe dich ja in der Aufnahmepause gefragt, und sitzen die beiden immer noch? Ich glaube, du hast sogar ja gesagt.
Ich habe ja gesagt.
Und deswegen habe ich gedacht, da passiert nichts mehr. Also ich dachte auf jeden Fall, die beiden bleiben jetzt hinter Gittern.
Ja.
Und deswegen war ich so überrascht, als er dann rauskam. Und ich habe mich so arg gefreut, wirklich.
Ja, das ist auch der wichtigste Plot-Twist in diesem Fall.
Ja.
Und ich wollte den dir nicht vorwegnehmen. Und deswegen dachte ich einfach, komm, du lügst jetzt einfach. Weil wenn du jetzt sagst, ja, sag ich dir nicht, dann hättest du gedacht, dass sie wieder frei sind.
Und ich muss noch sagen, das fällt mir gerade noch ein, ich finde es richtig gut, dass er 11 Millionen bekommen hat.
Mhm.
Aber das ist, ja, wenn man sich überlegt, ihm wurden einfach 9 Jahre seines Lebens gestohlen.
Fast sogar 10.
Fast 10,
also,
ja.
Das ist einfach schon seine komplette Jugend. Überleg dir das mal. Also wir wären jetzt, wo standest du mit 19 Jahren? Was hast du da gerade gemacht?
Also ich war da gefühlt ein anderer Mensch als jetzt mit 28. Ah nee, ich bin ja schon 29, mit 29. Ja.
Und würdest jetzt rauskommen, was du da alles verpasst hättest.
Ja, Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Also es freut mich auch sehr, dass du gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, auch von dem, was du von ihm gelesen und gesehen hast, dass der jetzt ja so wieder im Leben angekommen ist und jetzt sein Leben einfach wieder leben kann.
Ja, ja. Und ich hoffe, dass das für Chuck Erickson genauso verlaufen wird.
Ja. Und jetzt mit der ganzen Sache hat man ja ein bisschen vergessen, mit was das eigentlich alles angefangen hat. Und zwar der Mord an Kent Hightold. Und gibt's da irgendwas Neues? Also hat man da irgendwie Verdächtige gefunden?
Also nicht wirklich. Der Fall ist also bis heute noch ungelöst, nach wie vor. Aber es gab eine Person, die dann irgendwann mal so ein bisschen in den Fokus der Ermittler gerutscht ist.
Mhm.
Und das aber auch eigentlich nur, weil Fergusons Anwältin Kathleen Selner darauf hingewiesen hat. Und bei den Verdächtigen handelt es sich auch um keine unbekannte Person, sondern dabei geht es um Michael Boyd. Das war ja die letzte bekannte Person, die Kent Hightold leben gesehen hat.
Ach, und das war auch der, bei dem sich die Aussagen ein bisschen widersprochen haben zum Teil, oder?
Ja, ganz genau. Man muss dazu sagen, dass Kent Hightold Michaels Vorgesetzter bei der Tribune war. Und bei der Anhörung im April 2012 sagte Michael Boyd zum Beispiel aus, dass er am 1. November 2001 irgendwann nach 2.10 Uhr auf den Parkplatz gegangen wäre und dort mit Kent gesprochen hätte. Die beiden hätten sich über ein Footballspiel unterhalten, über das Boyd berichten wollte. Und dabei, bei seiner Aussage, wie du eben schon gesagt hast, kam es ja zu der einen oder anderen Ungereimtheit. Und während des Berufungsverfahrens behauptet Kathleen Selner dann eben, dass die beiden ja zum gleichen Zeitpunkt beide auf dem Parkplatz gewesen sein mussten. Und das kommt ja auch ungefähr hin. Und sie sagt halt, er hätte die Möglichkeit gehabt.
Mhm.
Und das kann man eben auch nicht leugnen, ne?
Ja.
Also er ist um 2.10 Uhr auf den Parkplatz gekommen, sein Vorgesetzter um 2.08 Uhr. Und erst einige Minuten später, also ich glaube um 2.20 Uhr, wurde Kent Heithold ja dann entdeckt.
Mhm.
Es wäre also prinzipiell ja auch möglich, dass er ihn getötet hätte. Natürlich stellt man sich dann die Frage, was ist mit den zwei jungen Männern, die die anderen beiden Zeugen gesehen hatten.
Ja, ja.
Es könnte natürlich aber auch sein, dass das einfach nur irgendwelche unbeteiligten Passanten waren, die sich dann halt im Nachhinein nie mehr gemeldet haben. Was auch irgendwie merkwürdig wäre, aber vielleicht hätten sie Angst gehabt, dass sie dann damit in Verbindung gebracht werden.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, weil wenn sie irgendwelche Spuren hinterlassen haben, weil sie vielleicht schauen wollten, ob er noch lebt oder mhm. irgendwas machen wollten, dann wären ja ihre Fingerabdrücke vor Ort gewesen. Mhm. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man sich da nicht meldet, weil man eben Angst hat, da irgendwie mit reingezogen zu werden.
Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Und Shauna und Jerry haben ja auch beide ausgesagt, dass die beiden Männer sehr, sehr jung waren, zwischen 19 und 20. Da ist man vielleicht im ersten Moment auch nicht so reflektiert, mhm. dass man sagt, wir bleiben jetzt hier und warten ja. mit. Sondern da kriegt man dann vielleicht auch einfach Panik und verschwindet. Und im Nachhinein traut man sich dann nicht mehr, da irgendwas zuzusagen.
Ja, und der eine hat ja auch gerufen, hey, hier ist jemand verletzt und der braucht Hilfe.
Genau, das würde nämlich auch ganz gut da reinpassen.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall merkwürdig, muss ich sagen, dass Michael Boyd niemals irgendwie ins Visier der Ermittler gerückt mhm. ist. Also vorher so überhaupt nicht. Und ich habe ja auch ganz am Anfang der Folge gesagt, er war halt niemals eine Person von Interesse. Und das kann ich irgendwie nicht so verstehen.
Ja, vor allem, die schießen sich auf so zwei junge Männer ein, die gar nichts mit Kent zu tun haben.
Ja.
Aber der Mann, der ihn zuletzt lebend gesehen hat, der sich in Widersprüche verstrickt, der ist dann uninteressant. Also das passt ja auch nicht zusammen alles irgendwie.
Ja, das hat für mich auch irgendwie nicht gepasst. Also seine Arbeitskollegen nehmen ihn da aber ganz schön in Schutz. Also Michael Boyds Arbeitskollegen und sagen, dass er und Kent Heithold ein richtig gutes Verhältnis gehabt hätten und dass Michael Boyd Kent Heithold quasi vergöttert hätte.
Mhm.
Dazu muss man sagen, dass Michael keinen College-Abschluss hat, dass er eine Familie hat und dass er halt immer Geldprobleme hatte und Kent Heithold hat ihn da eigentlich reingeholt und ihm eigentlich bei allem, was ging, geholfen.
Mhm, okay.
Stellt sich dann halt die Frage, warum er das hätte tun sollen. Aber man kann halt auch niemandem hinter den Kopf schauen.
Ja.
Das muss man halt auch dazu sagen. Also ich will ihn da nicht beschuldigen, aber ich finde, diesem Verdacht hätte man definitiv eher nachgehen müssen als allem, was da sonst so nachgeprüft wurde oder eben auch nicht.
Ja, definitiv.
Ich bin richtig, richtig gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Mich hat der unnormal gecatcht. Also ich habe ja die letzten zwei Nächte gefühlt auch nur recherchiert, weil ich den Fall einfach so heftig fand und so viele Infos wie möglich noch dazu raussuchen wollte.
Also ich bin auch ziemlich baff, muss ich sagen. Also mich hat der Fall genauso gecatcht wie dich, als du ihn erzählt hast.
Das freut mich sehr. Und wie gesagt, lasst uns gerne wissen, ob es euch auch so geht. Das Ganze könnt ihr wie immer mit uns teilen über Instagram unter eyesinthedark.podcast.
Und was ihr darüber ja auch immer ganz fleißig mit uns teilt, sind eure ganze How-to-go-Momente. Und ich glaube, den können wir wie immer sehr gut gebrauchen. Und der heutige Gänsehaut-to-go-Moment stammt von der lieben Alessa. Sie schreibt: Hallo ihr Lieben, erst einmal ein großes Lob an euch für euren Podcast. Ich bin mittlerweile wirklich ein True-Crime-Junkie und bin so froh, auf euch gestoßen zu sein. Ich wollte euch meinen persönlichen Gänsehaut-to-go-Moment erzählen. Vorab, ich bin wahrscheinlich einer der rationalsten Menschen unter der Sonne. Ich bin Wissenschaftlerin durch und durch und glaube eigentlich nur an Dinge, die durch Formeln und Experimente bewiesen werden können. Übernatürliches hat in meinem Denken eigentlich keinen Platz. Trotzdem muss ich jedes Mal, wenn ihr die Rubrik besprecht, an eine Situation in meinem Leben denken. Ich muss mich dann immer kurz schütteln, weil ich da eigentlich gar nicht drüber nachdenken möchte. Ich war 14. Es ist also mittlerweile 15 Jahre her. An einem Schultag bin ich morgens durch meinen Wecker aufgewacht und als ich die Augen aufschlug, hatte ich sofort den Gedanken, dass irgendetwas mit meiner Oma passiert ist. Meine Oma, zu der ich schon immer eine besonders enge Verbindung hatte, wohnt nur eine Straße weiter von meinem Elternhaus. Vom Balkon aus konnte ich auf ihr Haus schauen. Ich bin sofort aus dem Bett gesprungen und auf eben diesen rausgegangen, um zu schauen, ob ich irgendetwas sehe. Es kam Rauch aus ihrem Haus und ich sah meine Oma die Straße runterkommen, da wir direkt gegenüber der Feuerwehr wohnten und sie nachschauen wollte, ob die Feuerwehr schon unterwegs ist. Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum ich auf den Balkon gegangen bin. Es gab eigentlich keinen Grund und ich machte das sonst vor der Schule nie. Es war einfach dieser Gedanke, dieser Impuls in mir, dass etwas passiert gewesen sein musste. Aber auch da stoße ich wieder an die Grenzen meiner Vorstellungskraft, woher diese Eingebung kam. So gerne ich es verstehen würde, auch nach all den Jahren läuft mir ein kalter Schauer den Rücken herunter, wenn ich an diesen Moment denken muss.
Das kann ich absolut verstehen, aber ich hatte so einen Moment auf jeden Fall auch schon mal. Also man kann dann ja wirklich gar nicht sagen, woher das kommt.
Ja.
Aber irgendwoher kommt es. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das einfach nur Zufall ist.
Und ich glaube auch, wenn man wie sie eigentlich ein total rationaler Mensch ist, dann kann man das gar nicht annehmen irgendwie oder
ja.
Fragt sich, was war da bitte los?
Also, ja, will das gar nicht so wahrhaben. Wenn man sowieso so ein bisschen so veranlagt ist, dass man an sowas glaubt, dann sieht man das ja auch viel schneller.
Ja,
also,
ja.
Ich sehe echt viel, wo ich mir denke, ah ja, das ist auf jeden Fall Schicksal.
Ja.
Aber wenn man da eigentlich nicht so eingestellt ist, dann ist das wahrscheinlich noch mal etwas merkwürdiger.
Ja, absolut. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du das mit uns dann auch noch geteilt hast. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Doch bei den meisten Erinnerungen. Ich sag immer Erinnerungen, ist ja falsch.
Ich sag das aber auch. Also gerade eben, wo du es gesagt hast, habe ich gedacht, so sage ich das auch. So, man ist voll drin. Voll drin.
Der Bauch ist auch so,
ich bin auch mit drin.
Was passiert?
Ich bin der Bauch, ich bin auch mit dabei.
16. Einer der beiden trug eine Baseballkappe. Oder Ballkappe, wie ich geschrieben habe. Er habe traumähnliche Erinnerungen daran, dass er und kein Ryan. Stell dir mal vor, du wärst mit 19 inhaftiert worden und würdest jetzt rausgucken.
Wo gucken raus?
Komm. Die beiden hätten sich dann über dieses Football. Das war bei uns im Rheinhaus auch immer.
Furchtbar.
Ich dachte früher immer voll auf, dass es Rheinhaus heißt.
Wie?
So wieder Rhein. Das ist so 6 Wochen oder so.
Das Rheinhaus. Weil es am Rhein steht.
Ja. Das Rheinhaus. Tschüssi!